Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich unterhalte mich heute wieder mit Professor Steven aus Köln über Sika. Nachdem wir in den letzten beiden Folgen über das Hughes-Paper gesprochen haben, das neueste, das in 2025, fast gesagt in diesem Jahr erschienen ist, im letzten Jahr erschienen ist, sprechen wir heute etwas mehr über den Zusammenhang zwischen Sika und Autoimmunerkrankungen, was natürlich die Frage auf den Tisch bringt, mit welchen Immunerkrankungen hängt Sika überhaupt zusammen?
Ja, Frau Licht, heute sprechen wir in der Tat mal über Immunologie, eins der Schreckensthema aller Ärzte, glaube ich, die da nicht sowieso schon wissenschaftlich mit zu tun haben.
Spannend.
Aber sehr spannend, ja. Genau, und auch total relevant. Und keine Sorge zu Beginn, also nicht, dass Sie jetzt abschalten, es geht jetzt nicht nur ausschließlich um T-Zellen, B-Zellen, antigenpräsentierende Zellen und so weiter und verschiedenste Botenstoffe, aber schon auch so ein bisschen, aber ich versuche das auch in unserem Gespräch so zu erklären und rüberzubringen, dass Sie sich da erstens erinnert fühlen, vielleicht auch an Ihr Studium, aber so, dass Sie auch wirklich eine alltägliche Relevanz mitnehmen können. Das ist ja ganz wichtig, dass das auch einen direkten Mehrwert hat. Und genauso wie Sie es gerade gesagt haben, also es gibt einen ganz direkten Zusammenhang zwischen der Augenoberfläche und unserem systemischen Immunsystem in dem Sinne. Und das hat ja mehrere Gründe. Unser Auge muss besonders geschützt werden. Und das Immunsystem ist ja genau dafür da. Also das soll ja unseren Körper schützen. Und es gibt Organe, die müssen ein bisschen mehr geschützt werden. Und ein paar, die sind empfindlicher. Und andere, die sind eben ein bisschen unempfindlicher. Und am Auge, also die Hornhaut ist ja eben auch an sich empfindlich. Am Auge ist das Immunsystem besonders aktiv und besonders aufgebaut und hat sowohl Mechanismen, die halt sehr schnell eine Immunantwort vermitteln können. Das sind die sogenannten angeborenen Mechanismen und die erworbenen Mechanismen. Die angeborene Immunantwort und die adaptive Immunantwort für die sich da noch gut dran erinnern. Zellulär und nicht zellulär. Und dann gibt es aber auch ganz viele Mechanismen, die dafür sorgen, wenn mal eine Immunantwort angeschaltet wurde an der Augenoberfläche, vor allem zum Beispiel in der Hornhaut, dass sie auch ganz schnell wieder abgeschaltet wird, damit es nicht zu einer überschießenden Antwort oder gegen das Selbst gerichteten Antwort, also eine Autoimmunantwort kommt. Und das ist beim trockenen Auge häufig defekt oder ausgeschaltet. Und bevor wir jetzt vielleicht in die Erklärung gehen, warum das jetzt mit systemischen Autoimmunerkrankungen wie Rheuma oder GVHD zum Beispiel, also Graft-versus-Host-Erkrankung, zusammenhängt, möchte ich vielleicht kurz einmal erklären, warum es bei dem trockenen Auge sich um eine entzündliche Erkrankung handelt.
Ja? Sehr gerne. Das hatten wir nämlich in den letzten Folgen so ein bisschen immer außen vor gespart und haben das nur immer erwähnt. Ja, die Inflammation spielt eine große Rolle und heute ist es endlich soweit.
Genau, heute lüften wir das Geheimnis.
Heute können wir das so ausbreiten. Ja,
genau.
Achso, was ich noch nicht erwähnt hatte, da bin ich tatsächlich schuldig geblieben. Wir sprechen darüber anhand eines Papers von Stern und Kollegen. So. Einfach nur, um es kurz gesagt zu haben. Jetzt bitte.
Ja. Und als Disclaimer, da war ich auch beteiligt, sozusagen. Insofern kenne ich das Paper sehr, sehr gut im Prinzip. Und wie kommen wir jetzt dazu, das Verständnis entwickelt zu haben, dass das trockene Auge eine Entzündungserkrankung ist? Also, wir stellen uns vor, wir haben eine Augenoberfläche, die erstmal überhaupt nicht erkrankt ist. Also der Tränenfilm ist in Ordnung, an der Augenoberfläche vorhandenen Immunzellen sind völlig ruhig und warten da einfach darauf, dass da irgendwie ein Bakterium oder sowas kommt. Und dann kommt es aber eben zum Beispiel zu einem chronischen Austrocknungsstress. Klassiker ist zum Beispiel Bildschirmarbeit oder Smartphone, 10 Stunden am Tag oder Klimaanlage oder so etwas. Und dann durch diesen wiederholten Austrocknungsstress kommt es zu einer Schädigung der Epithelzellen, ne? Die werden ja trocken, reißen auf, gehen kaputt und es kommt zur Ausschüttung von Entzündungsfaktoren. Wenn das lange genug passiert, immer wieder und immer wieder, dann werden bestimmte Zellen, antigenpräsentierende Zellen, so heißen die, werden aktiviert und die wandern dann als aktivierte Zellen mit dieser Information, da ist eine Entzündung irgendwie an der Oberfläche, die wandern dann in den lokalen Lymphknoten, das ist meistens der Hals, ne? Also die Halslymphknoten. Und dort sagt dann diese Zelle den anderen Immunzellen, so da ist eine Entzündung an der Augenoberfläche. Und diese Entzündung.
Die Bindehaut hat also lymphatisches Gewebe. Quasi.
Ganz genau, die hat lymphatisches Gewebe, die Bindehaut auch.
Und wir sind
auch.
Beim adaptiven Immunsystem.
Und wir sind beim adaptiven Immunsystem. Und okay. Dieses, gut. Sehr gut. Sie wissen ja richtig gut Bescheid.
Ich habe mich ja vorbereitet. Ja,
wunderbar. Und dieses zelluläre Immunsystem wird dann im Lymphknoten weiter aktiviert. Es gibt Zellen, die sogenannten T-Zellen oder T-Lymphozyten, die dort dann expandieren, die sich auch aktivieren und die wandern dann aus dem Lymphknoten, das kennen Sie wahrscheinlich alle noch so aus der Grundvorlesung Immunologie und Histologie, die wandern dann aus dem Lymphgewebe, also dem Lymphknoten, in das Blut quasi und zirkulieren dann einmal durch den Körper und gelangen dann aber wieder an die Augenoberfläche zurück. Und das, dieser Mechanismus, den kennen Sie wahrscheinlich, der heißt Homing. Ne, die kommen dann wieder zurück. Gibt es im Darm zum Beispiel auch. Und wenn das ständig passiert, also immer wieder diese antigenpräsentierenden Zellen von der Oberfläche in die Lymphknoten, vom Lymphknoten über die systemische Zirkulation in die, ins Auge zurück, dann werden die im Auge aktiv und entwickeln dann leider eine Antwort gegen Strukturen der Augenoberfläche selber. Und das ist dann per Definition eine Autoimmunantwort an der Augenoberfläche. Und das ist vor allem beim trockenen Auge in dieser chronischen Form, ist das eine sogenannte T-Zellantwort, also T-Lymphozyten. Früher hat man die so eingeteilt in zytotoxische T-Zellen und so weiter. Also wir nehmen jetzt einfach mal der Einfachheit halber T-Zellen. Und diese T-Zellen, die bleiben da, die haben eine Lebenszeit von ungefähr 90 Tagen und die bleiben dann da und zerstören Epithelzellen, die zerstören Becherzellen zum Beispiel, die ärgern auch die Hornhautnerven und verstärken damit die Entzündung. Das heißt also, wenn die wieder zurückgekommen sind in diesem Kreislauf quasi, dann unterhalten die eine Entzündung an der Augenoberfläche. Und das Ganze wird natürlich verstärkt durch exogenen Stress, also durch erweiterte Austrocknung oder auch zum Beispiel durch Verschmutzung der Luft oder bestimmte Medikamente, die man nimmt oder auch das Tragen von Kontaktlinsen, Augenoperationen und so weiter. Und deswegen kann zum Beispiel bei einer Patientin, die vor einer grauen Star-Operation schon so eine leichte Trockenheit hatte, wo so ein paar dieser Zellen schon aktiv waren, die Operation selber und die Medikamente danach so ein trockenes Auge verstärken.
Dadurch kommt das dann einfach durch den stärkeren, okay.
Unter anderem natürlich, also da gibt es noch viel mehr, aber das erzeugt dann eine verstärkte Entzündung. Und letzten Endes muss man sagen, jede Form eines trockenen Auges, das mit einer Gewebeveränderung und Zerstörung einhergeht, also der Epithelzellen oder sowas, hat eine entzündliche Komponente. Ne? Also jedes Auge.
Ja, das ist eine richtige Kaskade, die Sie erläutert
genau.
haben.
So, das ist die adaptive Antwort. Das ist klassisch, das ist auch mit experimentell nachgewiesen worden. Das können Sie auch in dem Paper da mal nachlesen. Der Stern, der das Paper hauptsächlich geschrieben hat, der hat auch damals diese Grundlagenversuche gemacht, die dann später zu einer Entwicklung des ersten Medikaments in der Richtung auch geführt haben. Und das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, das ist halt eben diese angeborene Immunantwort, also dieses Innate Immune System. Und das ist ja dafür da, vor allem für eine sehr schnelle Immunantwort. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Patienten hat, der sowieso schon so eine leicht entzündliche Augenoberflächenerkrankung hat, und da kommt es dann zum Beispiel durch eine Lidrandentzündung mit einer veränderten Besiedlung an der Oberfläche zu einer Ansammlung von Bakterien und die bakteriellen Antigene kommen auf die Augenoberfläche, dann kann das zu so ganz starken Verschlechterungen des trockenen Auges führen. Sogenannte, wir nennen das dann Flares. Mhm. Also so Schübe quasi. Und das macht häufig das angeborene Immunsystem, was einfach so eine schnelle Antwort macht. Das heißt also, beide Teile des Immunsystems arbeiten sehr eng zusammen. Das eine eher schnell, das andere ein bisschen langsamer, aber beide können halt eben das trockene Auge verschlechtern.
Okay, aber für die Chronifizierung ist quasi das adaptive Immunsystem relevanter und das chronisch vorhandene. Und wenn man mal einen Reiz hat und dann das angeborene Immunsystem, also das nicht-zelluläre, dann quasi draufhaut, dann muss das nicht unbedingt bedingen, dass man dann auch irgendwie eine autoimmune Erkrankung bekommt.
Richtig. Und das muss man unterscheiden, auch therapeutisch vielleicht. Deswegen sage ich das auch. Weil wenn ein Patient zu mir kommt, der sagt, ich habe eine akute Verschlechterung jetzt seit ein paar Tagen, dann behandle ich den vielleicht nicht mit so einer ganz langwirksamen Therapie, die gegen diese T-Zellen gerichtet ist, sondern nur ganz kurzfristig. Und wir waren ja in der letzten Folge schon bei Medikamenten, die wir einsetzen können. Und wir haben ja bewusst einen Teil der Medikamente ausgespart, nämlich diese antientzündlichen. Und diese Erklärung soll so ein bisschen dazu dienen, nachzuvollziehen, warum ich denn doch auch das trockene Auge antientzündlich in dem Sinne behandle. Und ich kann schnell behandeln, also mit einem schnell wirksamen Medikamentenkoffer sozusagen, oder eher langsam wirksame Medikamente.
Also schnell wirksam eher Kortikosteroide.
Ganz genau.
Okay.
Cortison hilft immer sehr kurzfristig, weil es auch sehr breit hemmt, aber hat natürlich entsprechende potenzielle Nebenwirkungen auch, je nach Potenz des Steroids, was ich dann nehme. Aber wenn ich zum Beispiel so einen Schub habe, dann würde ich zum Beispiel eher ein Steroid nehmen. Und wenn ich aber am Anfang diese Patienten, die so eine chronische Veränderung haben, dann würde ich sagen, okay, die haben halt eben eine Entzündung, eine Gewebsschädigung an der Oberfläche, wie im allerersten Podcast dargestellt, macht man dann zum Beispiel eine Anfärbung der Augenoberfläche, sieht ein Staining, dann weiß ich ja, okay, ich habe einen Gewebeschaden, das resultiert in einer Entzündung, das kann ich sehen, das muss ich nicht unbedingt messen, das weiß ich, dass die da ist, und dann kann ich halt eben ein Medikament oder eine Medikamentenklasse nehmen, die nicht steroidal ist, sondern gegen T-Zellen speziell gerichtet ist. Und darüber reden wir ja nochmal spezifisch im nächsten Podcast, deswegen wollen wir nicht zu viel verraten, sondern heute geht es ja eher um
so viele Spannungsbögen.
Ja, genau.
Ja. Heute geht es eher um die?
Ja, heute geht es eher um die Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und das ist, wie gesagt, das Immunsystem ist sehr, sehr komplex. Das war jetzt eben sehr vereinfacht ausgedrückt, aber das ist die grundsätzliche Erkenntnis dessen, was da eigentlich stattfindet. Und vielleicht kann ich mal einmal das Experiment kurz erklären, also einfach, nachvollziehbar. Oder
ja,
haben wir nicht
gern
genug Zeit dafür? Dann vielleicht?
Doch, ich glaube, dazu haben wir noch Zeit. Ich wollte nur eine Sache fragen, damit das jetzt nicht in meinem Kopf unkommentiert bleibt. Sie hatten ja gesagt, wenn ich ein Staining habe und es nachweisen kann, dann habe ich einen Gewebsschaden, und dann würden Sie quasi auch mit antientzündlich langwirksameren Dingen gegen T-Zellen therapieren.
Ja.
Heißt das jetzt aber im Umkehrschluss immer, wenn ich ein Staining sehe, mache ich das? Oder heißt das, es muss noch ein bisschen mehr in Klinik dazukommen und man kann schon potenziell Patienten mit einem Staining auch erstmal versuchen, mit anderen Dingen zu behandeln?
Also kann man natürlich machen, und die meisten machen das wahrscheinlich auch. Also ich greife immer sehr schnell zu entzündungshemmenden Substanzen, einfach weil ich weiß, das wird häufig ja auch nicht besser. Das hat aber auch andere Aspekte. Das heißt einmal natürlich Kosten. Also diese Substanzen sind häufig viel teurer als andere. Deswegen wäre es schon sinnvoll, vorher auch nochmal was anderes auszuprobieren. Verträglichkeit, das ist ein anderes Thema. Da sprechen wir auch noch im letzten Podcast drüber. Aber das sind so, also es gibt verschiedene Aspekte, die man vielleicht berücksichtigen kann, wann man das macht. Aber grundsätzlich würde ich denken, ja, man hat eine Entzündung. Also will ich die Entzündung auch behandeln.
Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen.
Das Experiment.
Richtig.
Das Schlüsselexperiment. Was hat man getan, um rauszufinden oder um zu beweisen, dass das, was ich eben erzählt habe, also dieser Kreislauf, dass das wirklich so stattfindet? Und das ist ein Experiment, das hat halt eben der Michael Stern zusammen mit Steven Flugfelder und Jerry Niederkorn damals gemacht. Das waren so Immunologen und Augenärzte in den USA. Und die haben halt eine Maus genommen und haben diese Maus vor einen Ventilator gesetzt, vereinfacht ausgedrückt, und haben der Maus, also haben die ausgetrocknet, ne? Also einen dauerhaften Austrocknungsstress haben die der Maus zugeführt und auch ein bisschen Scopolamin gegeben, damit die Tränendrüsenproduktion sinkt. Und dann haben die gesehen, dass eben in den Lymphknoten auf einmal von diesen Mäusen ganz viele T-Zellen vorhanden waren, die ja irgendwo herkommen mussten. Und haben auch gesehen, dass da auch sehr viele von diesen antigenpräsentierenden Zellen waren. Und haben auch T-Zellen an der Augenoberfläche gefunden und einen Becherzellverlust. Ne? Also das heißt also, diese Austrocknung hat nicht einfach nur einen Schaden gemacht. Das ist jetzt kein einfach nur so ein Austrocknungsschaden, sondern das hat eine immunologische Antwort hervorgerufen. Und dann gab es die Überlegung, ja, wie können wir denn jetzt beweisen? Wir denken, das ist was Autoimmunes, aber wie können wir das beweisen? Und der Beweis, der wird erbracht, indem man sagt, man kann diese Immunantwort, man kann die transferieren von einem Tier ins andere. Weil wenn ich nur die Zelle nehme, also diese T-Zelle, und gebe die von einer Maus, die erkrankt ist, in eine Maus, die gesund ist, und diese Maus, die gesund war und dann die Zelle bekommen hat, entwickelt dann eine Erkrankung. Dann weiß ich habe die Erkrankung mittels dieser Zelle transferiert. Ne, das ist,
okay.
Das macht man in der Immunologie sehr häufig,
diese
Experimente. Und genau das haben die getan. Also das heißt, die haben die Maus vor den Ventilator gesetzt. Die hat ein trockenes Auge bekommen. Dann haben sie die Lymphknoten genommen und haben daraus diese T-Zellen isoliert in ausreichender Menge und haben diese T-Zellen dann in eine Maus transferiert. Und das Besondere bei dieser Maus war, das war eine Nacktmaus, eine Nude-Maus, die keine T-Zellen besitzt, genetisch.
Krass.
Überhaupt keine T-Zellen, die gibt's, ne? Und das heißt also, alle T-Zellen, die man in dieser Maus dann irgendwann hat, die kommen gespendet aus der erkrankten Maus. So, und diese T-Zell-Maus, diese Nacktmaus sozusagen, die hat dann ein trockenes Auge entwickelt, obwohl die nie in dem Austrocknungsstress gesessen hat. Sie wurde ganz normal gehalten und gepflegt und so weiter. Das heißt, man hat dann bewiesen, dass diese Erkrankung adoptiv, sagt man, transferiert werden kann mit einer T-Zell-Transfusion. Und damit war der Beweis erbracht, experimentell, dass das trockene Auge in dieser Form eine lokal aktive Autoimmunerkrankung ist.
Das ist ein wahnsinnig aufwendiges Experiment.
Ja, das hört sich sehr aufwendig an. Das ist aber an sich eigentlich gar nicht so unglaublich komplex. Also es ist ein sehr elegantes Modell in dem Sinne, was man damals gemacht hat. Und das war eigentlich die Ausgangssituation dafür, dass man gesagt hat, okay, wir können also das trockene Auge wirklich spezifisch mit einem T-Zell inhibierenden Medikament, und ich darf das vielleicht jetzt auch an dieser Stelle mal sagen, ne? Also mit Cyclosporin, behandeln. Und das hat schon auch wirklich einen riesigen Einfluss auf die Behandlung gehabt, weil zu dem Zeitpunkt, da kommen wir auch im nächsten Podcast nochmal drauf, gab es ja sonst nichts, ne? Da gab es ja Tränenersatz, ne? Und nicht viel mehr. Und wenn man das jetzt verstanden hat, also dass das eben eine immunologische Erkrankung ist, dann kann man sich auch vorstellen, warum das mit einer systemischen Erkrankung zusammenhängen kann.
Für ein perfekter Übergang.
Ja, ich versuche es.
Kommen wir zurück zur Anfangsfrage.
Genau. Wir wollen ja über den Grund sprechen, warum Patienten mit systemischen Immunerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen, warum die vielleicht häufiger und schneller zu einem trockenen Auge neigen und warum das relevant ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben Patienten, die haben vielleicht Rheuma oder die haben vielleicht auch eine ganz schwere Hauterkrankung, zum Beispiel Neurodermitis vielleicht oder Rosacea, oder die Patienten haben, sagen wir, eine allogene Stammzelltransplantation gehabt oder irgendeine andere sehr starke Entzündungserkrankung, dann kann man sich vorstellen, dass insgesamt die Immunantwort im Körper verstärkt ist. Und das kann man als Tonus bezeichnen. Also wir haben einen stärkeren Immuntonus im Körper. Oder halt eben schon so eine richtige Erkrankung. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, also wir beginnen wieder mit dieser T-Zelle im Lymphknoten, die jetzt gerade sich auf den Weg begibt, in den Körperkreislauf, um ans Auge zurückzukehren, dann schwimmt die jetzt sozusagen mit anderen, auch aktivierten Zellen und die Immunantwort, kann man sich vorstellen, ist dann stärker. Und das wird in diesem Paper beschrieben. Das heißt also, der Mike Stern hat das als Co-Swimming bezeichnet oder als Gemeinschaftsschwimmen dieser Zellen im Körperkreislauf und das gegenseitige Verstärken der Immunantwort. Das heißt also, wenn ich eine körperweite Verstärkung dieses Immuntonus habe, dann ist die Schwelle, dass eine Immunerkrankung am Auge auftritt, sozusagen verringert oder erniedrigt. Die Patienten reagieren auch häufig stärker an der Augenoberfläche oder auch als Beispiel, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel mit einem trockenen Auge zum Beispiel und einer schweren Autoimmunerkrankung einen Infekt hat, einen Atemwegsinfekt, dann reagiert das Auge häufig mit einer starken Verschlechterung dieser Entzündung. Auch wenn das Auge gar nicht betroffen ist.
Beobachtet man das nicht auch ganz gerne bei Atopikern, also bei Patienten mit Allergien, dass sie dann auch chronisch ein trockenes Auge haben, obwohl es diese Phase dann gerade gar nicht gibt?
Ja, das ist auch so ein gewisser Sonderfall bei der Allergie, weil die Allergie hat ja eine etwas andere Art der Autoimmun- oder der Immunerkrankung. Da sind ja andere Zellen beteiligt als jetzt bei der klassischen Autoimmunerkrankung. Aber es gibt einen gewissen, also bei den T-Zellen sozusagen eine Überlappung und einen Wechsel der T-Zell-Antwort in gewisser Weise. Aber Sie haben recht, also es gibt da gewisse Ähnlichkeiten und Patienten einfach, die chronische Entzündungen haben, die neigen eben häufig dazu, dass die Augen dann etwas stärker reagieren. Und das ist einfach wichtig zu beachten.
Dann würde ich an der Stelle gerne noch konkret auf ein paar Dinge eingehen. Denn hier in dem Paper wird die rheumatoide Arthritis erwähnt, die Sklerodermie, die systemische Sklerodermie, dann Lupus und Sjögren, das hatten Sie ja schon erwähnt, und das Graft-versus-Host-Disease. Das sind ja alles Sachen, bei denen wäre es gut, man würde die eher früher als später erkennen. Und ich würde ganz gern noch in diese Folge mit einbauen, ab wann muss ich skeptisch werden und vielleicht eine systemische Abklärung veranlassen, wenn ich einen Patienten mit trockenem Auge vor mir sitzen habe. Und das ist ja, das hatten wir jetzt zwischendurch schon einmal kurz besprochen, ich glaube noch nicht in der Folge, das ist ja der häufigste Vorstellungsgrund in der Sprechstunde, ein trockenes Auge.
Ja, ganz ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es gehörte eigentlich immer dazu, den Patienten zu fragen, ob noch andere Erkrankungen oder andere Beschwerden vorliegen.
Ein bisschen B-Symptomatik infektiologisch, oder?
Ja, das kann das sein. Also man fragt zum Beispiel, haben Sie noch andere Hauterkrankungen? Haben Sie andere schwere körperliche Erkrankungen? Viele Patienten wissen ja auch dann schon darum, dass sie ein Lupus oder sowas, also dass mal eine Lupus-Erstvorstellung im Rahmen einer trockenen Augensprechstunde ist, glaube ich, wirklich eine Rarität.
Mhm.
Ich persönlich frage Patienten, haben Sie eine Rheumaerkrankung oder gibt es Rheumaerkrankungen in der Familie? In dem Sinne, haben Sie eine chronische, schwere, andere Erkrankung? Haben Sie eine Hauterkrankung? Sind ansonsten Ihre Organe in Ordnung? In dem Sinne, und darüber kann man das dann so ein bisschen rausbekommen. Haben Sie mal eine Krebserkrankung gehabt? In dem Sinne, ich glaube, so sollte man fragen. Was einen stutzig machen sollte, ist halt eben, dass man die Patienten, wenn man die mal anguckt, ne, dass man eben Hautveränderungen im Gesicht sieht, dass man sich die Hände mal anschaut. Also ich persönlich jetzt, seit der Pandemie gebe ich jetzt nicht mehr so viel die Hand, aber ich gucke mir trotzdem die Hände an, wenn die Patienten in der Spaltbacke sitzen. Genau, ob die Gelenke geschwollen sind, wenn ja, wie und welche Gelenke, eher die Fingerendgelenke oder die Grundgelenke, wie bewegen sich die Patienten, ja, sind die sehr steif in dem Sinne, und dann frage ich die aber auch, gerade jetzt in Bezug auf Sjögren, das ist ja doch auch ein bisschen häufiger, in dem Sinne, haben sie einen sehr trockenen Mund, trockene Schleimhäute, oder haben sie, klassische Frage, haben sie Wasser am Bett stehen, wenn sie nachts aufwachen, dass sie dann einen trockenen Mund haben. Hormonveränderungen muss man dann auch immer so ein bisschen abgrenzen, ne, bei Frauen, postmenopausal, da ist ja auch viel Schleimhauttrockenheit, aber das sind so Dinge, da würde ich mich dann immer so ein bisschen auch von meinem Gefühl leiten lassen und den Patienten mal wirklich angucken, ob noch andere Themen sind. Man kann auch immer gut nach Schmerzen fragen, weil viele Rheumapatienten sind auch chronische Schmerzpatienten, rheumatoide Arthritis, ne, dann manchmal sieht man das dann doch nicht so gut, und dann fragt man, haben Sie chronische Schmerzen, und sagen, ja, meine Knie, mein Rücken, ne, und so weiter. Ich glaube, so sollte man am ehesten vorgehen. Man kann nicht jede Erkrankung da einfach so in einer Fragebogen abhaken in dem Sinne. Also man sollte einfach wachsam sein und danach fragen dann.
Nur um es jetzt nicht unerwähnt zu lassen, also in Bezug auf Lupus halt das bekannte Schmetterlingserythem, und bei Rosacea, das wird jetzt hier in dem Paper nicht besprochen, aber natürlich allgemeine Hautveränderungen im Gesicht, bei Sklerodermie zum Beispiel der Tabaksbeutelmund, ne? Solche Dinge auch nochmal da auf die Hände schauen. Und bei Graft versus Host Disease nehme ich mal an, man fragt die Patienten vielleicht auch, ob mal irgendwann irgendwas transplantiert worden ist.
Ja, ich würde eher sagen, ich würde allgemein nach Krebs fragen.
Okay.
Hatten Sie eine Krebserkrankung? Wenn man sehr schwere trockene Augenpatienten, also ein sehr schweres trockenes Auge sieht, dann kann man da auch nach fragen. Aber die meisten Patienten, die wirklich schweres trockenes Auge haben, die berichten dann eigentlich auch, dass sie eine Knochenmarktransplantation hatten. Wobei, ja, ist auch ein bisschen schwierig. Ich meine, bei mir, die kommen ja zu mir, deswegen. Das ist natürlich dann so ein bisschen...
Ich habe das gleich noch nicht gesehen.
Auch. Ja, genau. Es ist an sich selten. Also ich persönlich würde nach Krebserkrankungen fragen. Und wenn man sagt, was für ein... Dann muss man natürlich sagen, was denn für ein Krebs? Ne? Und wenn die dann sagen, ich hatte irgendwie Lymphdrüsenkrebs oder Knochenmarkskrebs oder Blutkrebs oder so, dann muss man sagen, aha, und wie ist das behandelt worden? Das ist ja dann die nächste Frage, weil auch eine Chemotherapie kann natürlich ein trockenes Auge machen oder auch Entzündungen, aber dann kommt man so in Richtung Graft versus Host sicherlich auch. Aber das ist ja, ne, in Deutschland 3.000, 4.000 transplantierte Patienten im Jahr. So viele sehen sie dann nicht in der Praxis.
Okay, also ich fand das jetzt tatsächlich einen mega wichtigen Nachschub noch in Bezug auf die Pathophysiologie. Habe mich vielleicht ein bisschen geärgert, dass wir das nicht vor den anderen Folgen gemacht haben, weil das ja doch eine gute Grundlage ist. Aber ich hoffe mal, es sind alle dran geblieben und haben sich die Folge noch angehört.
wir können ja in der nächsten Folge sozusagen nochmal darauf hinweisen und dann können die zurückspulen und das nochmal hören.
In also, dem Sinne. Liebe Hörer, hören Sie die Podcasts einfach rückwärts in diesem Monat. Schaden kann
genau.
es nicht.
Ja, genau.
Gut.
Ist trotzdem
nächsten,
logisch.
Absolut. In der nächsten Woche gehen wir dann auch noch ein bisschen näher, obwohl es schon sinnvoll, den hier vorher gehört zu haben, finde ich. Doch, doch. Also in der nächsten Woche gehen wir nämlich etwas genauer auf Cyclosporin ein. Es wurde ja schon mehrfach erwähnt. Da besprechen wir zwei Studien, auch ein bisschen neu, aber wir haben uns ja am Anfang etwas mehr Zeit gegönnt für die große, große, lange Studie, das Dewes Paper. Vielen, vielen Dank für die Erklärung und ich fand es schockierenderweise sehr übersichtlich und ich habe an keiner Stelle Panik gekriegt vor Biochemie. Das ist auf jeden Fall auch immer ganz gut.
Ja, wunderbar. Dann ist ja das Ziel erreicht in dem Sinne und vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich da ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Ich glaube, als in der Augenheilkunde ist die Immunologie in der Tat etwas unterschätzt, aber sowohl bei Hornhauttransplantation, Uveitis, aber eben auch beim trockenen Auge spielt das wirklich eine große Rolle. Und deswegen, vielleicht hat der eine oder andere ein bisschen Spaß bekommen, nochmal immunologisch sich etwas fortzubilden.
Ist auch ein schönes Paper. Wenn man sich durchlesen will, kann ich nur empfehlen. Und ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren. Und danke auch nochmal Sun Pharma fürs Ermöglichen dieser Gespräche. Dann wünsche ich Ihnen bis zur nächsten Woche alles Gute und hoffe, Sie schalten wieder ein. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.